Oktopus zum Frühstück. Der streng anekdotische Podcast über Japan und das Leben als Reisebegleitung. Mit Bettina und Andreas Koyama. Hallo Bettina.
Hallo Andi.
Lang ist's her. Ich war schon wieder in Japan. Das ist jetzt fast schon so Regel. Eine Pause in Japan gewesen. Nächste Folge. Ich habe eine Woche verbracht, unter anderem mit unserem Reiseleiter, mit unserem Frenzel.
Unser Frenzel.
Und an einem Abend haben wir eine Nachtwanderung geplant durch einen großen Friedhof. Wir beide kennen diese Nachtwanderung auf dem Koyasan. Das war eigentlich immer so ein bisschen so ein Highlight, weil das eben ein riesiger buddhistischer Friedhof ist. Der Weg dadurch geht durch einen alten Wald, einen uralten Wald an Zedernbäumen. Und gesäumt ist der Weg nur von Laternen.
Funzeln.
Ja, das sind diese Steinlaternen. Die sind zwar mit Strom betrieben, aber es ist trotzdem ein warmes Laternenlicht. Und man kann nicht weit gucken, weil die Bäume sind da und überall sind die uralten Gräber. Man kommt sich vor wie in einem Zelda-Dungeon. manchmal hört man die Tiere des Waldes nachts quietschen und kreischen. Ja, wir treten diesen Spaziergang an, guten Mutes, und merken schon gleich nach 10 Metern, Moment mal, was ist denn hier los? Da war dann im Abstand ungefähr von, sagen wir mal, 20 Metern den ganzen Weg lang so riesige LED-Lampen, also von der Form wie so Straßenlaternen, aber eben mit ganz vielen kleinen LED-Lichtern drin, die auch nicht, also kein warmes Licht oder sowas verteilt haben, sondern blendendes, weißes, blaues Licht. Es war kein Fleck mehr natürlich oder warmes Licht, sondern nur dieses helle Licht. Und auch aus jedem Winkel wurde man geblendet von diesen Lampen. Komplett alle Stimmung war verloren. Die ganze Romantik dahin. Und es war einfach nur noch nervig. Und wir haben uns ein bisschen gegenseitig reingesteigert. Und irgendwann meinte der Frenzel einfach nur, ja, das passt nicht. Und dann meinte er, das wäre doch auch mal ein gutes Thema für eure Podcast-Folge. Dinge in Japan, die nicht passen. Und so sind wir drauf gekommen, auf das Thema Dinge, die nicht passen oder das passt nicht.
Mm. Ja, mir ist es gerade noch eingefallen, wie du das von dem Spaziergang auf dem Koyasan erzählt hast, dass als wir das letzte Mal da waren zusammen, das ist jetzt auch schon wieder ewig her, da waren ja eben noch nicht diese Laternen, und da ist uns aber schon aufgefallen, dass die Leute alle mit ihrer Handytaschenlampe da rumlaufen, wo wir eben auch so meinten, entweder du möchtest halt einen Spaziergang nachts auf dem Friedhof machen und die Stimmung genießen, dann lass doch bitte diese Handytaschenlampe aus. Also vielleicht deswegen. Vielleicht wollten die nicht, dass immer alle mit ihren Handytaschenlampen da so komisch rumlaufen und die anderen blenden. Nee, so, jetzt sind jetzt alle gleichberechtigt.
Nee, das waren ja trotzdem noch. Die Leute hatten ja trotzdem noch Taschenlampen.
Ach so.
Ja, die sie einem dann so aus weiter Entfernung nochmal zusätzlich ins Gesicht gehalten haben. Also es war wirklich the worst. Und dann haben wir auch überlegt, warum ist das so? Und haben dann aber Plakate gesehen, buchen Sie jetzt die Nachtwanderung durch den Okunoin auf dem Koyasan, Busfahrt nur 3.400 Yen. Und dann ach so, das ist einfach so weitreichend so ein Angebot. Und du meintest ja auch sofort, naja, das ist alles auch für ältere Leute ausgelegt, damit da ja keiner stolpern kann oder so. Na gut, dann muss es halt so hell sein wie am Tag, damit da jeder langlaufen kann. Aber du hast halt überhaupt kein Feeling mehr. Also aber, das ist wirklich dahin.
Aber was ich mir jetzt frage, soll diese helle Beleuchtung diese Busse mit den Nachtwanderern abhalten oder soll das ein Service
sein? So ein Service ist das.
Ja, aber dann ist es doch der Witz irgendwie.
Ja, also aber du kennst doch die Japaner. Safety first irgendwie. Also
ja, aber das ist ja irgendwie, also ist das nicht geschäftsschädigend, wenn dann diese Lampen installiert? Ja, es ist.
Naja, ich habe keine Lust, mich weiter darüber aufzuregen, weil wir uns dann den Rest der Woche darüber aufgeregt haben schon.
Das ist schon
ich wollte das nur erzählen, also das passt nicht, das hat da nicht hingepasst. Dieses
nicht.
Blaue Licht und dann auch diese Art von Lampe, die eben in alle Richtungen blendet. Also verrückt, wer hat sich das ausgedacht?
Ja, in Japan gibt es Japan, ein Land der Kontraste.
Mhm. Die Arte-Doku.
Aber ich finde fast so mit, also an jedem Klischee ist ja auch eben immer ein bisschen Funken Wahrheit. Und das stimmt wirklich, weil ich jetzt so denke, die Japaner sind doch oft ein Meister, Dinge so stilvoll und sanft zu beleuchten. Mhm. Ich habe mir zum Beispiel, während du weg warst, diese Netflix-Serie über diese zwei Mädchen, die da Geisha oder Maiko werden wollen, in Kyoto angeguckt. Und das geht in erster Linie eigentlich darum, wie schön es in manchen Ecken in Kyoto ist. Die man normalerweise als Tourist nicht zu sehen bekommt. Aber da war es auch immer so sehr stimmungsvoll beleuchtet am Abend. Also ich musste daran denken, wie die Miriam meinte, dass es so dunkel ist auf den Straßen. Aber wenn Beleuchtung ist, also deswegen haben die auch immer gesagt, nimm eine Taschenlampe mit, wenn du nachts noch unterwegs bist oder so, oder im Dunkeln halt. Aber wenn Beleuchtung war, dann war das halt immer mit so Papierlaternen. Also sehr schön und geschmackvoll. Und dann gibt es ja aber auch in Japan eben dieses andere Extrem. Also Neonreklame überall oder so in your face Beleuchtung. Also ist mir jetzt nur gerade dazu eingefallen.
Ja, stimmt.
Komisch, da treffen diese zwei Enten irgendwie.
Ja, die treffen da sogar vor Ort aufeinander. Du hast ja genau. dieses Mausoleum oder wie man es nennen möchte, mit diesen vielen Laternen. Und dann hast du aber davor direkt diese LED-Flutlichter. Also ja. Okay,
wie
also
auf dem Fußballplatz.
Das hat nicht gepasst.
Wir sind immer dankbar, wenn wir Überschriften haben, wo wir unsere Anekdoten, die bislang nie gepasst haben, dann doch mal anbringen können. Und zwar hatte ich ja neulich mal schon angefangen, von meinem großen Schreibtisch zu erzählen. Da hatte ich ihn schon mal ein paar Folgen erwähnt. Als ich in Japan gelebt habe, hatte ich einen sehr, sehr großen Schreibtisch, einen industriellen Magnaten-Schreibtisch oder so, kam er mir vor, aus so echt Holz mit so Schubladenkästen, sehr massiv, den ich eben von einem anderen Mitbewohner übernommen hatte. Der wollte auch gar kein Geld dafür, habe ich glaube ich schon mal erzählt, der war einfach nur froh, dass er das los war, weil in Japan ist ja schon so, da gibt es nicht einfach Sperrmüll, sondern du musst es dann bezahlen, also du musst es anmelden, dass der Müll abgeholt wird und je nachdem wie viel das ist, also gibt es halt einen Preis. Das heißt, das kann richtig teuer werden. Deswegen verschenkt er es natürlich lieber, als dass er da diesen Sperrmüll bestellt. Und ich wollte mich dann trotzdem aber irgendwie erkenntlich zeigen und habe so, also es war so ein Zwischentür- und Angel-Dings. Hier ist jemand neu eingezogen, fragt die mal, ob die den Schreibtisch haben will. Willst du den Schreibtisch haben? Ja, ich möchte mir mal anschauen. Okay, ja gut, den nehme ich. Okay. Und dann dachte ich, okay, jetzt der will kein Geld. Irgendwie muss ich mich erkenntlich zeigen. Dann habe ich ihm eine Dose Bier und ein Dorayaki aus meinem Kühlschrank gegeben. Ja. Ich habe ja anfangs im Erdgeschoss gewohnt. Und ich glaube, der hat aber im ersten Stock gewohnt. Das heißt, jemand musste diesen mega schweren Schreibtisch, der musste irgendwie noch zu mir runtergebracht werden. Zum Glück haben das irgendwelche männliche Mitbewohner für mich übernommen. Und als ich dann umgezogen bin in den ersten Stock, musste er ja wieder die Treppe
eben,
hoch.
Ich habe auch gerade gedacht.
Aber ich weiß, da habe ich zwei Mitbewohner gefragt, mit denen ich auch so öfters mal was gemacht habe. Dieser Schreibtisch, ja, der aber dann eben leider doch so ein Tacken zu klein für mich war.
Zu klein?
Um im Erdbebenfall mich drunter zu setzen. Also ich habe es mal ausprobiert, aber also ich weiß nicht, da wäre die Gefahr, sobald ja so ein Tacken eingestürzt wäre, wäre ich glaube ich überhaupt nicht mal rausgekommen. Deswegen dachte ich, nee, ich fühle mich nicht sicher unter diesem Schreibtisch.
Hast du nicht, da muss ich nicht
zusammenfalten. Aber der hat mir dann auch wirklich... Also das war ein schwieriger Abschied. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich den losgeworden bin. Ich muss ihn ja auch irgendjemand...
Wahrscheinlich auch einfach.
Ich habe ihn auch an irgendjemanden weitergegeben. Die Leute sind eigentlich immer ganz dankbar, wenn sie Möbel geschenkt bekommen, wenn das Gute... Also weil das war so ein richtig... Das hat der wahrscheinlich auch von seinem Vater oder seinem Großvater.
Wer weiß, wie lange der schon bei dem Oakhouse...
Oder er ist schon ewig im Oakhouse. Also es war ein richtig guter, stabiler Tisch. Natürlich nicht modern, aber der war 1A. Ihr merkt es vielleicht jetzt, ich traue dem immer noch so ein bisschen hinterher. Aber er passt, man kann eben sagen, Dinge, die nicht passen. Also ich habe quasi da nicht runtergepasst. Ja. Und so ein bisschen hat er eigentlich nicht in dieses Haus gepasst. Ja. Die Räume, er hat also den Raum fast komplett ausgefüllt in 11 Quadratmeter Raum.
Aber wo du gerade vom Sperrmüll auch gesprochen hast, da fiel mir ein, im Februar war ein Teilnehmer. Ganz am Anfang der Reise hatte er so einen Trolley-Koffer dabei, so einen ganz billigen. Und der war kaputt, der ist irgendwie schon auf dem Hinflug oder vor dem Hinflug kaputt gegangen und irgendwie abgebrochen oder so. Und dann wollte er sich einen neuen kaufen, hat er dann auch gemacht und musste halt seinen alten Koffer dann eben loswerden. Hat den dann mit in die Lobby gebracht irgendwann abends und einfach so zu dem Mülleimer gestellt, wo halt da so Akikan und also leere Dosen und so reinkommen. Und dann hat doch die Frau von der Rezeption direkt mich zu ihr gewunken, meinte, das kann er da nicht stehen lassen. Das ist Sperrmüll, kostet Entsorgung, ich glaube 3.000 Yen oder 5.000 Yen oder sowas. Direkt Ausrufezeichen in den Augen gehabt, da habe ich ihm das gesagt. Der war natürlich ganz empört. Was mache ich denn jetzt? Und ich dachte, hatte die ganze Zeit dieses Bild vor Augen, dass er das einfach alles kleinschneidet. Aber ne, da brauchst du irgendwie eine kleine Kreissäge oder irgendwie so eine Flex. Da kannst du schön kleinschneiden und dann in den Mülleimer packen. Dann hätte es keiner gemerkt, aber das konnte er natürlich nicht machen. Dann meinte er so, ja, naja, hier in der Nähe ist irgendwo eine Baustelle, habe ich gesehen. Da gehe ich einfach mal hin und stelle ihn dazu. Aber ob er das gemacht hat, kann ich an dieser Stelle natürlich nicht verraten, weil okay. ich ja niemanden belasten möchte. Ja,
aber der Koffer
war zumindest am nächsten Morgen, irgendwie war er nicht mehr da.
Irgendwie war er weg, vielleicht ist er
ich weiß nicht, vielleicht hat er ihn auch klein geflext und dann einfach ganz normal entsorgt.
Oder er hat Take Free, haben wir mal draufgeschrieben im O-Kurs.
Ah ja, ja, stimmt.
Wenn wir was verschenken wollten, vielleicht hat die Leute, die mal ihre alten Bücher vor die Tür stellen oder ja. so. Vielleicht, genau. Ja, der ist auch noch Pfennig gut, hier, ja. nehmen Sie mal diesen Koffer mit. Ja, der Müll in Japan, das ist ja immer so ein Problem, ne? Aber stimmt, wenn man dann noch so was Großes hat, kleiner Müll ist ja schon oft schwer.
Ja.
Den wird man ja nicht los. Ich sag ja auch mal, ich habe ja damals meinen Proviantmüll von Osaka bis Tokio mit nach Hause genommen.
Jede Reise muss ich mir das an den ersten zwei Tagen genervte Teilnehmer anhören und sagen, also Mülleimer gibt's ja wirklich keinen, ist das normal und so. Aber ich vergesse das auch jetzt neuerdings zu erwähnen. Eigentlich muss man das direkt, wenn man ankommt, als erstes sagen, hier, es gibt keine Müll. Aber es sind ja, in meinen Augen sind es ja sogar schon mehr wieder geworden.
Disclaimer oder wie?
Vor der, ja,
sind schon wieder mehr geworden, ja.
Naja.
Man muss halt wissen, wo, ne? Ja, aber stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Was machst du, wenn dein Koffer kaputt geht? Und,
also, ja, hatte ich auch noch nicht.
Ja klar, einen neuen kaufen, aber was machst du mit dem alten?
Genau. Eben, war mir auch neu.
Aber da hätte ich auch irgendwie gesagt, also dann gut, da zahle ich halt irgendwie 5.000 Yen für den Sperrmüll. Aber ja.
Ist jeder anders. Ne?
Ja. Ich weiß auch nicht, ob das Hotel sich drauf eingelassen hätte. Weil
na doch, die haben gesagt, der kann das da lassen, aber es kostet Geld.
Ach so, ja. Hätte ich sofort gesagt, ja. Hauptsache, aus dem Sinn.
Ja, das kann ich nicht in die Tüte, aus Prinzip schon nicht.
Nochmal so viel wie der Koffer selber, der neue wahrscheinlich, ja. Als ich das letzte Mal, glaube ich, in Japan war, also vor der Geburt meiner Tochter, da habe ich so mega viel Stoffe und sowas eingekauft, weil da habe ich noch genäht. Ich wusste ja schon, okay, ist nicht ganz klar, wann ich das nächste Mal nach Japan komme. Ich muss jetzt nochmal so alles kaufen, von dem ich denke, ich brauche es unbedingt.
Ja. Mache ich jedes Mal.
Feeling zu Hause. Da habe ich mega viel Geld aus. Und das war schon klar, das wird nicht in meinen Koffer alles passen. Und da hatte ich mir dann wirklich so einen, im 100-Yen-Shop tatsächlich so ein, also wie nennt man es denn politisch korrekt? Kennt ihr diese faltbaren Taschen mit Reißverschluss, die aber so richtig groß sind?
Und
manchmal Leute, die mit so Fernbussen irgendwo hinfahren.
Du meinst einen Russenkoffer?
Ja, ich wollte es nicht sagen, aber bei uns heißt das Russenkoffer. Ja, ich weiß nicht, ob sich da jeder was drunter vorstellen kann.
Ich glaub, ja.
Aber wirklich eigene Beobachtung, Fernreisen Richtung Osteuropa. Die Leute hatten oft diese Taschen dabei, weil die ja wahrscheinlich auch oft Sachen mitnehmen, die sie dann dort lassen. Und dann willst du ja nicht den leeren Koffer wieder mitnehmen. Also, wir kommen so ein bisschen vom Thema ab, aber da habe ich mir dann auch sowas besorgt und das hat wunderbar geklappt. Das konnte ich einchecken und das kam auch wieder so an.
Ah ja.
Waren ja auch nur leichte Sachen drin. Also hatte ich halt diese ganzen Stoffe drin und so irgendwelche Klamotten oder so. Das war überhaupt kein Problem, hat funktioniert.
Das hat gut gepasst.
Das hat quasi nichts in den Koffer gepasst, aber das hat dann gut gepasst.
Ja, was anderes, auch auf der letzten Reise. Am Tag vor dem Abflug bin ich nochmal in die Sauna gegangen, also ins Bad. Ein Spa und schön sauniert, gebadet. Und nach dem Anziehen in dem Umkleideraum gibt es so Massagesessel.
Mhm.
Und ich bin neuerdings so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Ich habe das früher schon immer wieder mal so ausprobiert, aber dachte immer so, naja, die bollern da so ein bisschen am Rücken rum. Ich weiß nicht, es ist irgendwie gar keine richtige Massage. Aber ich sag mal so, wenn man sich da so ein bisschen mit auseinandersetzt und auch weiß, aha, ich muss mich da so und so reinsetzen und ich kann das auch verstärken, also stärker machen. Und es gibt natürlich auch ganz unterschiedliche Modelle, aber deswegen, mittlerweile bin ich ein bisschen auf den Geschmack gekommen, freue mich schon immer so richtig, wenn ich das irgendwo sehe, auch am Flughafen, gern gesehen. Und dachte, jetzt probiere ich mal diesen Massagesessel aus. Habe, glaube ich, sogar zwei Runden gemacht, wenn ich mich recht erinnere.
Zwei Runden im Massagesessel.
Ja, ja. Und ganz am Anfang, also man setzt sich rein, tut das Geld rein und dann wird erstmal so leicht hinten von unten nach oben gebollert kurz. Und da steht dann so, der Sensor misst irgendwas. Und dann beim zweiten Mal habe ich verstanden, ach so, der misst meine Wirbelsäule. Also er guckt quasi einfach nur, wie ich da sitze, damit er sich drauf einstellen kann. Und dann habe ich eben beim zweiten Mal drauf geachtet. Und dann wurde mir auch gezeigt, wie meine Wirbelsäule ausschaut. Und es war richtig so, wie so ein, ja, wie nennt man das? Wie kann man das jetzt beschreiben? Wenn man einen dicken Mann von der Seite malen würde, so ein Bierbauch.
Ja.
Also oben so einigermaßen gerade und dann jetzt und so sah meine Wirbelsäule aus. Und ich dachte so, oh, bin sofort natürlich so, ich setze mich mal lieber ein bisschen gerade hin. Ich habe ja auch nicht wirklich gerade gesessen, naja. Aber das war schon so ein bisschen entlarvend. Also die Wirbelsäule hat reingepasst, aber es war schon so, so können sie nicht weitermachen.
Also wird in jedem angezeigt. Nur wenn sie diesen Massagesessel ab sofort täglich verwenden.
Ich war beeindruckt, dass das funktioniert. Dass
aber hatte man dann da wie so einen Touch?
Ja, du hast ja immer wie so eine Art, du hast ja immer wie so eine Art Fernbedienung, wo so ein kleiner LCD-Bildschirm drauf ist.
Ach so,
ist,
dann und so da Sachen, wird einem dann so eine ja. Linie. Oh.
Da gibt es dann halt irgendwie an der Wirbelsäule entlang 8 Punkte, die werden halt abgemessen und dann wird da so ein Bild erstellt. Also ein bisschen erschrocken.
Und du musst jetzt an der Haltung arbeiten.
Ja.
Also du hast in den Sessel gepasst, aber Dinge, die nicht passen. Ich habe das vorhin mal auf dem Sofa so vor mich hin sinniert. Was fällt mir da so spontan so ein? Und da sind mir auch diese Nachthemden eingefallen im Toyoko Inn. Da kriegt man ja so, das ist ja nur wie so ein langes Hemd, so ein durchgeknöpftes. Und mir passen die halt nicht. Ich glaube, das schon mal erwähnt. Es ist einfach viel zu eng für mich. Aber ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, oder? Meinst du nicht?
Doch.
Achso, gibt es immer
noch. Ja.
Ich dachte irgendwie, das wäre im Zuge von Corona eingespart
worden. Nee, gibt es tatsächlich noch. Die blau-weißen, diese Nachthemden.
Diese knallhart gepressten.
Aber das Thema ist ja nicht nur, man kann es ja nicht nur physisch verstehen. Also etwas passt nicht in etwas anderes rein. Wobei wir da wahrscheinlich auch noch viele Geschichten hätten, die wir vielleicht noch nicht erzählt haben. Aber man kann es ja auch im übertragenen Sinne verstehen. Das passt irgendwie nicht so. Das fühlt sich komisch an oder schaut komisch aus. Und eine Sache, die mir auch sofort eingefallen ist, als der Frenzel das Thema genannt hat, weil es kurz darauf auch uns passiert ist, auf dem Koyasan. Wir sind so lang gelaufen Richtung unseres Heimattempels und dann standen da zwei junge Frauen, japanische Frauen, die ganz laut Werbung gemacht haben, wohl für ihren Tempel, dass es dort Tee gibt.
Mhm.
Man kann dort Tee trinken, aber eben nicht auf Japanisch, sondern auf Englisch.
Ah ja.
Und die Japaner, wenn sie Japanisch sprechen, sprechen sehr, also das ist ja im Prinzip American English, was die lernen, nachvollziehbarerweise wahrscheinlich von der Geschichte. Vielleicht kennen das auch andere, die schon mal in Japan waren und Leute haben Englisch sprechen hören. Die haben immer so einen ganz eigenen, plötzlich ändert sich der Tonfall. Also es ist eine andere Tonhöhe und auch eine andere Lautstärke und so. Und das ist immer für meine Ohren, ich finde es meistens ganz schrecklich, wenn Japaner Amerikanisch sprechen oder Englisch sprechen. Das hat so einen ganz komischen Sound irgendwie, gerade bei Frauen. Bei Männern ist mal so, das ist vielleicht so ein bisschen so, ich kann Japanisch, warum reden die Englisch mit mir? Ich finde, es passt nicht. Und zusätzlich kommt noch, dass sich oft auch das Verhalten verändert. Also das ist wieder, habe ich das Gefühl, noch mehr bei Männern, dass die dann so komisch, die denken dann, ah, jetzt rede ich Englisch, jetzt verhalte ich mich wie ein Amerikaner und sind dann so komisch, okay, und machen so komische Bewegungen und so. Und dann denkt sie so, ja, ich bin deutsch, ich bin wahrscheinlich noch verstockter als ihr sowieso schon seid, du musst doch jetzt nicht so komisch. No problem! Und so, weißt du, das sind dann halt so.
Ja, ja. Welcome to Tokyo.
Ja, genau. Mit, stellen sich halt dann vor, dass sie eine Zigarre im Mund haben und Baseball. Also, so wahrscheinlich ihre so innerliche Einstellung, wenn sie dann Amerikanisch sprechen. Und es passt immer irgendwie nicht. Also, auch wenn es gut gemeint ist. Ich fühle mich da immer so ein bisschen beleidigt, weil ich so denke, das machen die gar nicht aus Freundlichkeit, die machen sich über mich lustig oder so. Also.
Okay, das mache ich mehr über dich
als passt. Diese
Leute.
Ja.
Ja, also. Ich fand das auch immer, ich habe gesagt, als ich in Japan studiert habe, die Kommilitonen, also ich hatte viele Kommilitoninnen, die Asiatinnen waren, aber die irgendwie, also irgendwann auch in ein englischsprachiges Land, glaube ich, ausgewandert waren. Und wie die geredet haben, das hat mich auch immer so mega genervt. Ich konnte das nicht ignorieren. Die hatten auch so einen ganz bestimmten, so einen Tonfall und so eine Art zu reden. Es war die Hölle. Also ich konnte da nicht weghören und es hat mich gleichzeitig immer so mega aggressiv gemacht.
Ja, ich dachte schon gerade, weil du hast gerade so ausdruckslos geschaut, als ich erzählt habe, dass du jetzt sagst, ja, nee, du übertreibst ja voll, aber es freut mich jetzt,
ja,
dass
ja.
du es genauso siehst.
Aber also es waren jetzt keine Japaner, sondern es waren halt
ja,
also andere Asiaten. Ja. Ich weiß eben nicht, lag es an diesen, dass es Asiaten sind, die dann Englisch sprechen oder ist es einfach diese Art von Englisch oder ist es, dass das irgendwie das, was man hört und was man sieht, gefühlt irgendwie das Gehirn schwer zusammenbringt. Also ist natürlich dann auch einfach nur ein Vorurteil quasi. Ich meine, es gibt ja so viele Asiaten, die im Ausland leben und da ganz normal einfach Englisch sprechen. Aber
natürlich ist es.
Ich meinte ja auch schon zu dir, ich glaube, das ist so komisch vom Kopf zu vereinbaren, dass was gilt jetzt für ein Regelwerk irgendwie. Also weil Sprache ist ja das eine, aber damit einhergehen ja oft gewisse Verhaltensweisen oder ja, wie man sich so ein bisschen ausdrückt,
Körpersprache
also
auch.
Körpersprache oder ob man eher so direkt ist oder eher indirekt und wie höflich und sowas. Und da ist halt das amerikanische Englisch, würde ich sagen, ist halt sehr, sehr anders als Japanisch, weil da ist man ja oft eher so sehr enthusiastisch und mehr so, also ich assoziiere das eher so mit enthusiastisch, extrovertiert, eher so
persönlich,
laut, persönlich,
Vornamen nennen und so.
Genau, so nah an einem dran irgendwie. Und Japanisch ist ja quasi in gewisser Weise das komplette Gegenteil. Und diese Kluft, da komme ich einfach nicht drauf klar, dann in dem Moment, das zu überwinden irgendwie. Also gerade wenn die Person davor auch noch Japanisch gesprochen hat, dann bist du ja komplett raus. So, dann was gelten jetzt für Regeln? So, hängst du irgendwie in der Luft. So. Also finde ich auch ganz schwierig. Also sowieso dieses Switchen zwischen Sprachen ist sowieso immer anstrengender, als jetzt durchgehend auf eine Fremdsprache zu sprechen, auch wenn die einem sehr schwer fällt. Das ist immer noch besser, als halt immer hin und her zu wechseln. Aber dann, ne, wenn du dann noch diesen ganzen kulturellen Batzen hast, der da irgendwie dran hängt. Also ich finde es auch immer super unangenehm.
Und ich finde es halt eben nicht nur das, also das ist natürlich das Wichtigste, aber eben auch der Sound. Ich finde den Sound nicht gut. Die sprechen das so komisch hoch aus mit so einer ganz, ganz eigenen Frequenz, die auch nur aktiviert wird, wenn die dann amerikanisch sprechen.
Wahrscheinlich so, wie die Deutschen halt dann so eine bestimmte Art haben, Englisch zu sprechen, sprechen halt die Japaner wahrscheinlich auch.
Ja, so das ist aber so ein zusätzlicher Faktor, der mich dann, also so ein das habe ich aber auch von Teilnehmern schon gehört, die auch meinen, irgendwie passt es nicht. Wenn, also einerseits sagt man so, warum sprechen die nicht Englisch alle? Ne, aber ich bin mir dessen bewusst, dass das hier so ein bisschen so ein Rant ist, der irgendwie ins Nichts führt.
Ja.
Aber und ein bisschen arrogant, aber ja, das ist ja so ein Gefühl einfach nur. Ne? Und es hat eben sicherlich damit zu tun, mit dieser Unsicherheit, wie du eben beschrieben hast, das zu switchen irgendwie. Was mache ich denn jetzt? Wenn ich irgendwo reinkomme in heißen Tempel oder irgendwas, wo wir jetzt als Gruppe zum Beispiel reingehen und die Leute sprechen dann plötzlich auf Englisch mich an. Ich antworte dann trotzdem auf Japanisch, weil ich nicht bereit bin, das jetzt zu switchen, weil es mich auch anstrengend, wie du eben gesagt hast. Ich muss dann sowieso ja immer noch zu Deutsch switchen und ich spreche dann einfach weiter Japanisch. Früher habe ich dann manchmal so versucht zu wechseln, jetzt denke ich mir so, nö, das ist mir jetzt zu anstrengend.
Ja, aber auch noch Englisch, also man sagt schon die ganze Zeit Deutsch-Japanisch.
Ja, genau.
Jetzt kommt noch was ganz anderes ins Spiel. Ja. Nee, also das bei mir auch. Ich habe ja anfangs dann auch oft noch die English Menu bestellt oder angenommen, wenn ich essen war. Aber dann habe ich gemerkt, so, was war das eigentlich für eine dämliche Idee?
Ja, genau.
Ich kenne auf Englisch diese ganzen Begriffe überhaupt nicht von Meeresfrüchten oder sonst was. Ja. Das sagt mir auf Japanisch immer noch mehr. Und im Zweifelsfall, also, aber wo wir gerade bei Essen sind, ist mir noch was eingefallen, weil das passt nicht. Wo ich mich anfangs sehr drüber echauffiert habe, als ich das erste Mal in Japan Pizza essen war, was da so auf der Pizza drauf ist, ne? Dass das halt nicht die klassischen Belege sind, wie ich sie jetzt von Italien oder auch aus Deutschland kenne, sondern dann ist da halt so Nori und Krabben oder Fischeier oder sowas drauf. Und da bin ich anfangs überhaupt nicht drauf klargekommen. Ja. Jetzt denke ich mir so, also gestern haben wir Pizza gegessen und dann dachte ich so, ich freue mich schon drauf, wenn wir in Japan sind, vielleicht ergibt sich's ja, dass ich so eine Pizza mit Krabben und Nori esse. Und dann ist mir eingefallen, wie ich mich damals beim ersten Mal, als ich das so gesehen habe, auf diesen laminierten Plastikmenükarten, wo immer die Bilder drauf sind, ich so dachte, was zum Teufel ist hier los? So, das gehört doch nicht auf eine Pizza. Ich bin so voll aufgeregt.
Ja, wir waren ja früher auch immer in Kyoto. An einem Tag sind wir standardmäßig in ein All-You-Can-Eat-Pizza-Restaurant gegangen, was es jetzt leider nicht mehr gibt. Und da gab es ja eben auch solche Pizzen, da gab es auch immer so mit Blaubeersoße und Marshmallow.
Also so süße Pizzen.
Süße Pizzen und eben auch so ungewöhnlich oder japanische. Da stand dann auch japanisch mit Okonomiyaki zum Beispiel Geschmack und dann diesen Fischflocken drauf und sowas. Und es gab aber auch so ein kleines Buffet an Kartoffelwedges, Spaghetti.
Immer Spaghetti mit Tomatensauce.
Und Curryreis natürlich. Und die Leute haben sich dann auch natürlich alles auf einen Teller gepackt und ich erinnere mich, dass du früher eben auch in deinem, den wir schon öfter erwähnt haben, diesen Blog, Buffet.
Genau, apropos Buffet, also das war auch so eine schreckliche Erfahrung. Da bin ich mit irgendwelchen Kommilitoninnen, glaube ich, zu sowas, ich weiß gar nicht, Sweets Paradise oder so. Ja, da kann man so viel Kuchen essen, wie man will. Ich bin mir sofort, ja klar, ja keine Frage, da bin ich dabei. Und dann sind wir dahin, da muss man auch so anstehen und es war alles so ganz thematisch, also so pink und mit so kawaii und niedlich und natürlich nur für Frauen, weil nur Frauen, also ich glaube, da waren auch Männer, aber ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was ich meine. So, und dann gab es da dieses Kuchenbuffet. Jetzt, soweit habe ich natürlich wieder nicht gedacht damals, es war halt japanische Kuchen. Soll heißen eher Torten, Biskuitteig mit Sahne in verschiedenen Varianten und Farben. Und es gab aber auch ein wenig herzhafte Sachen für die Sättigung oder für die Vitamine oder was auch immer der Hintergedanke war. Oder wenn man als Date da vielleicht hingeht und der Mann, der Datingpartner nicht so gern nur Süßes isst. Unter anderem Salat und Pasta und was du gerade erwähnt hast, was es halt immer so gibt. Eben auch Salat, wichtig natürlich für Frauen. Dann habe ich gesehen, was sich die anderen Leute so auf ihr Tablett machen. Man macht die Sachen direkt aufs Tablett, nicht auf den Teller. Da lag der Kuchen neben den Spaghetti, neben dem Salat. Die Salatsoße durchtränkte den Biskuitteig der Torte. Also ich fand es ja so widerlich. Ich dachte echt so, sag mal.
Habt ihr denn überhaupt keine Kultur?
Habt ihr denn alle den Verstand verloren? Das kann doch nicht schmecken, das kann man doch nicht mehr essen. Oder man muss es dann wegschmeißen, weil ihr dann halt merkt, das schmeckt ja gar nicht. Also das war eine ganz fürchterliche Erfahrung überhaupt, diese ganzen dünnen asiatischen Frauen, die sich dann da so mit diesem Kuchen vollstopfen oder dann so tun, als würden sie sich vollstopfen und letzten Endes essen sie dann vielleicht nur ein Stück. Ich weiß es nicht. So genau habe ich es natürlich nicht beobachtet, aber ja, und diese Kuchen waren halt einfach nicht lecker. Ich meine, es war halt auch, ich weiß, es hat nicht viel gekostet, ne? Was erwartet man zu dem Preis? Aber ich bin halt aufs Lockangebot reingefallen, überhaupt dadurch, dass ich und ja auch meine Mitwohner in der Regel alle nicht viel Geld hatten. Wenn man halt in so einem Sharehaus wohnt, ist man meistens nicht so betucht. Wenn die essen gehen wollten, wollten die halt immer zu so einem Tabarodai-Buffet, also so einem All-You-Can-Eat-Buffet gehen. Und ich habe halt irgendwann gesagt, nee, ich habe keine Lust mehr, das ist immer so schlechtes Essen. Dann zahle ich lieber das Gleiche für die Hälfte und es ist dafür, es schmeckt wenigstens. Aber da bin ich nicht gut mit angekommen.
Ja, kann ich aber auch verstehen, dass du nicht gut angekommen bist.
Nee, also, das ist, ich habe immer gesagt, du meinst immer mit, immer dieses fürchterlich enttäuschende Essen, diese Enttäuschung jedes Mal.
Ja, aber ich finde, dass Menge auch viel wettmachen kann. Gerade wenn man so
bis 30... Wenn man noch im Wachstum
ist. Ja, schon. Wirklich. Also ich weiß,
wahrscheinlich, ja.
Dann haust du dich halt so voll, bis irgendwann...
Ja, aber ich will mich damit...
Dann schmeckt der erst gut, wenn man satt ist. Und
ich will mich damit gar nicht vollstopfen, wenn das halt nicht schmeckt. Ne?
Ja.
Also ich meine, ich muss ja auch sagen, diese Shakeys, als ich das erste Mal bei Shakeys war mit einem japanischen Mitbewohner, das fand ich auch überhaupt nicht gut. Und dann habe ich mich aber immer schon so drauf gefreut, unser Stop in Kyoto zum Shakeys und auch diese süße Pizza vor allem, war irgendwann mein Favorite mit diesem Vanillecreme da drauf oder so. Und das gab es ja hier sogar auch mal dann zu kaufen bei Tiefkühlpizza,
ja, stimmt.
Süße Pizza. Ich fand es total gut, kam nicht an.
Nee, also wurde kommt leider immer wieder. Wir hatten noch
wie
neulich,
die Pizza-Burger. Alles Gute wird aus dem Sortiment
genommen. Wir hatten doch neulich die Super Mario Vario Pizza.
Oh ja, so die süße, hat auch gut geschmeckt.
So süße Sprinkler. Das war eigentlich eine herzhafte Pizza, aber mit so süßen, wie so eine Art feste Marmelade oder so. So Sprinkler
waren da drauf. Wie Country McGriddle oder wie der hieß da beim McDonald's Frühstücksbuffet mit so Ahornsirup-Tropfen im Brötchen eingeschlossen. Köstlich.
Kann man so stehen lassen.
Es hat nicht gepasst, aber vielleicht ist auch mancher, wie ich jetzt sag, das ist doch lecker, Pizza mit Süß. Vielleicht essen die auch gern Kuchen mit
Salatdressing.
Hat vielleicht auch was, wer weiß.
Wir fahren ja so viel mit dem Zug immer, ne? Und meistens passt das auch. Die Züge sind ja nie besonders leer in Japan, aber selten so richtig, richtig voll. Aber hin und wieder eben schon. Und gerade wenn man morgens so zwischen, sag mal so zwischen 7 und 9 fährt sowieso und auch der Zug von unserem Hotel zum Flughafen, das ist dann immer so richtig, richtig voll.
Okay.
Und das war halt jetzt dieses Mal echt schon so, ob wir da überhaupt alle reinpassen. Ich habe dort alle so verteilt an dem Bahnsteig, immer nur so 2-3 Leute pro Tür, bitte. Mhm. Alle einsteigen. Es war wirklich so voll, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Also es waren nicht die Leute mit den weißen Handschuhen da.
Ah, so voll dann doch nicht.
Aber
dann konntest du nicht so voll,
die gibt es auch irgendwie nicht immer. Ich glaube, das ist so ein bisschen... Das kommt auf die Bahnhöfe an. Also vielleicht so bei den großen Shinjuku oder so stehen die manchmal. Oder in Osaka also manchmal. Also
Higashikogane gab es die.
Also, weiß nicht, an der Strecke nicht. Aber es war schon so, dass eigentlich da... Aber die Leute haben es zum Glück geschafft. Ich habe dann kurz vor Abfahrt nochmal so rausgeguckt. Steht noch irgendwer auf dem Bahnsteig. Aber es sind alle mit ihren dicken Koffern noch da
Koffer,
reingekommen.
Das
weil
ja das Problem,
komplettes Gepäck. Also Richtung Heimweh. Richtung Heimweh. Richtung Heimweh.
Ja, das ist ja auch immer... Das stimmt, das ist auch... Wenn man mit der Fähre von Takamatsu nach Kobe fährt, ja, und dann in diesen Bus zum Bahnhof, das ist doch auch jedes Mal so.
Ja, genau. Das war jetzt.
Wir alle rein.
Ja, dieses Mal sind wir auch wieder mit der Fähre gefahren. Es war eine andere Fähre, eine neue, ganz neue, die auch komplett anders aufgebaut war, so von was so Ein- und Ausstieg angeht und so. Wir hatten ja schon so eine Routine früher, erinnerst dich ja immer so, lieber 30 Minuten vorher schon mal hinstellen.
Ja.
Und dann sind wir die Ersten im
Lied
Bus.
Die ganze Zeit an.
Haben wir jetzt auch gemacht. Das Problem war, ich hatte nicht gecheckt, dass das, wo wir standen, wir waren quasi in der Lobby des Schiffs. Und ab einer gewissen Zeit wurde aber diese Feuertür schon geöffnet, die runtergeht aufs Autodeck. Also ich dachte, da darf man halt noch nicht hin, weil das Schiff ja noch nicht angelegt hat. Aber da gingen dann schon immer mehr Leute so an uns vorbei, die dann da so runter sind. Ich dachte, naja, das sind vielleicht die mit dem Auto, die dann schon. Und irgendwann dachte ich so, nee, ich glaube, man kann da einfach schon runter. Sind so runter und haben wir gemerkt, dass da stehen jetzt schon irgendwie 30 Leute oder 20 Leute. Aber ging noch. Okay, geht noch. Irgendwann angelegt, aussteigen. Und du kennst ja auch noch, man musste eigentlich immer nur so ein paar Pfeilen folgen. Da war man bei diesem Bus. Und dieses Mal hält der Bus aber nicht mehr da. Hält ganz woanders. Irgendwie wirklich einmal ums Haus, außen ums Haus herum. Ganz andere Ecke. Oh. Und bis dahin hatte es sich schon, als wir dann ankamen oder als ich ankam, war halt wirklich schon der Bus schon fast voll. Und aber auch, oh, ob das passt. Aber es hat gepasst. Und
das der ging hat trotzdem noch reingepasst.
Wir haben trotzdem noch reingepasst, alle. Und dann, zu allem Überfluss, ist der auch noch ganz woanders gehalten. Und es ist dann schon dunkel. Also wir fahren manchmal morgens, manchmal erst nachmittags mit dieser Fähre. Dann ist es, wenn wir ankommen, in Kobe schon dunkel. Kobe kenne ich auch nicht gut. Das heißt, wir waren irgendwie plötzlich ganz woanders im Dunkeln. Und dann noch dieser Wechsel zwischen Takamatsu und Kobe ist ja auch nochmal. Ja, also so
vom Dorf auf die Großstadt.
So ungefähr, genau. Heieiei, aber wir haben es zusammen, haben wir es alles geschafft. Also,
ach Gott sei Dank, das hast du mir noch gar nicht erzählt.
Schrecklich. Ja, so schrecklich war es nicht, aber also, ich habe dumm geguckt, als wir dann da auch noch so rausgeschmissen wurden. Ich dachte so, das ist nicht der, den ich kenne. Ja, der
nicht
die Haltestelle, die ich kenne.
Ach Gott, ja.
Ja, also das ist immer eine, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, ob das dann immer passt, ist die Frage. Aber auch da haben wir ja schon erlebt, dass es nicht gepasst hat und dass die Leute dann...
in Kyoto ist ja auch immer, dass man nicht weiß, ob alle in den Bus passen. Ne? Ja. Das ist,
Ach ja, stimmt. Ob man dann beim Aussteigen, ob dann alle auch... Also das ist oft eher das Problem.
Kommen auch alle raus.
Ja,
ja, weil es dann so voll ist, ne? Dass man sich da ja so durchboxen muss oder wie auch immer. Verbal oder physisch.
Ja, und noch was apropos, schnell von wegen, ob das passt. Wir haben ja vielleicht an einer Stelle schon mal erzählt, es gibt in Nara diesen großen Buddha in der Halle und hinter dem Buddha ist eine Säule, wo so ein Loch drin ist und durch das Loch kann man durchschlüpfen, wenn man passt. Und ich glaube, da waren wirklich jetzt einige dabei, die sich da schon so ein bisschen drauf gefreut haben, ob sie es schaffen. Aber meine Befürchtungen wurden komplett eingesperrt, dieses Loch, wegen Corona. Deswegen darf man nicht dieses Loch benutzen, weil Infektionsgefahr
oder so. Wenn man da so dran atmet und der Nächste dann da lang schrammt oder was.
Wer weiß.
Komisch.
War schade, waren schon ein paar ein bisschen enttäuscht, weil sie sich darauf gefreut hatten, ob sie es schaffen, da durchzukommen.
Ja, aber auch immer diese Fotos von den Leuten, die dann so sich da so durchschieben, ohne mich. Ich habe es noch nie probiert. So wie ich und auf den Fuji steigen, das passt nicht.
Das passt. Aber hast du einmal gemacht?
Ja, ich habe es einmal gemacht. Wahrscheinlich, wenn ich das nochmal machen würde, würde ich wahrscheinlich sagen, oh, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, warum habe ich mich denn da so angestellt? Keine Ahnung.
Kann sein.
Oder ich würde einfach nach der Hälfte sagen, ne, ich kehr um. Ein Bild, das sich vor meinem inneren Auge aufgetan hat, sind diese Fahrräder von japanischen Müttern. Und da denke ich jetzt noch oft dran, weil wir haben ja so ein Lastenrad und es kommen hier auch immer mehr Leute mit Lastenrädern. Mhm. Also sieht man, immer mehr Leute haben Lastenräder, um halt vor allem ihre Kinder zur Kita zu bringen oder auch noch zur Schule und so. Mhm. Und in Japan hat man ja auch das schon immer mit dem Fahrrad gemacht, da wird ja ganz viel mit dem Fahrrad gemacht, aber da hat man natürlich kein Lastenrad, weil es würde ja unfassbar viel Platz wegnehmen. Nein, man hat hinten einen Kindersitz, vorne einen Kindersitz und an den Seiten noch an jedem Henkel die ganzen Einkaufstaschen für die nächsten 4 Tage mit dem Lebensmitteleinkauf. Und das hat mich oft fertig gemacht. Man darf ja sein Fahrrad nicht wild parken in der Stadt. Und wir hatten dann am Bahnhof so einen Fahrradparkplatz, der halt kostenpflichtig ist. Und da sind halt auch, also wie bei einem Autoparkplatz, so Markierungen, wo man halt sein Fahrrad hinstellen darf. Ich war immer eingekeilt von solchen Mutti-Fahrrädern. Ne? Mhm. Und die hatten dann immer ihre Sitze da hinten und vorne drauf. Soll heißen, eigentlich war da, wo meine Markierung war, de facto gar kein Platz mehr, weil es von diesen Kindersitzen komplett okkupiert wurde. Mhm. Und wenn man es dann eilig hatte, habe ich oft echt so geflucht, dass ich mein Fahrrad manchmal da gar nicht richtig weder rein noch rausbekommen. Also das war immer was, diese Mütterfahrräder.
Ja, jetzt ist man selber so jemand.
Klar, die haben da ihren Parkplatz, aber das wurde, also da hätte man quasi so wie es jetzt extra Fahrradparkplätze für Lastenräder bei unserem Supermarkt zum Beispiel gibt, hätten die eigentlich diese Mami-Fahrräder auch einen eigenen Parkplatz auch verdient gehabt, sage ich mal. Wo sie halt dann selber, für die selber war das ja wahrscheinlich auch oft ein Hassel. Also wenn die als Letzte kamen und das war schon voll, dann haben die ja auch das Problem, dass sie dann ihr Fahrrad dann nicht richtig reinschieben kann. Also da wurde wirklich versucht, aus dem vorhandenen Platz die maximale Menge an Fahrradstellplätzen herauszuholen, ohne Rücksicht auf Verluste.
Ja, dann vielleicht noch mal kurz für alle, die uns noch hören. Ich weiß gar nicht mehr, wir haben es jetzt ein bisschen aus den Augen verloren, aber wir haben ja gesagt, mindestens einmal im Monat machen wir es, vielleicht in den Pausen zwischen den Reisen auch zweimal im Monat. Mhm. Auf jeden Fall danke, wenn ihr uns noch zuhört. Und wir sehen uns. Wir sehen uns vielleicht. Und wir hören uns dann beim nächsten, bei der nächsten Folge, die dann die Folge 42 wird. Ne? So viel kann ich schon mal verraten.
Ja, wunderbar.
In diesem Sinne, was nicht passt,
wird passend gemacht.